Wie baut man eigentlich ein Data Center? Genau darum geht es heute, denn wir haben zu Gast Christoph Stegemann und Alexander Sommer und die müssen es wissen, weil sie zusammen genau das tun. Schön, dass du wieder dabei bist. Hallo Alex. Hallo Christoph.
Hallo Bernhard.
Moin.
Lasst uns gleich zum Einstieg mal klären, woher ihr euch eigentlich kennt.
Ja, ich glaube ganz persönlich seit 5-6 Jahren ungefähr.
Circa ungefähr, ja.
Als unsere beiden Unternehmen sich überlegt haben, was können wir vielleicht strategisch zusammen machen. Glaube ich, ne? 5-6 Jahre ungefähr.
Genau, haben wir mal so ein bisschen die Köpfe zusammengesteckt und das war auch am Anfang gar nicht nochmal bereits zu dem Thema, wo wir jetzt, weswegen wir heute auch hier sind, sondern das war eher so ein bisschen Abklopfen für ganz verschiedene Themen und eine Weile später haben wir uns dann nochmal öfter und intensiver und länger getroffen und überlegt.
So, ja. Jetzt habt ihr den gleichen Pulli an, wo DMO draufsteht, das wird das Thema heute auch sein.
Genau.
Heute zu Gast bei uns im Podcast zwei echte Digitalstrategen aus dem Münsterland. Gemeinsam bauen sie gerade nicht weniger als das modernste und nachhaltigste Rechenzentrum der Region, das DMO, kurz für Data Center Münster-Osnabrück. Christoph sorgt bei der TKRZ nicht nur für Glasfaser und Cybersecurity, sondern auch für den reibungslosen Aufbau des neuen Rechenzentrums, wenn er nicht gerade auf einem Surfbrett an der Nord- oder Ostsee unterwegs ist. Alexander hingegen gestaltet als Innovationsleiter bei iTEMS die digitale Zukunft von Städten und Stadtwerken und bringt mit dem Münster-Hack frischen Wind in die Stadtentwicklung. Zusammen also die perfekte Kombination, um die digitale Resilienz und die Souveränität der Region zu stärken und dieses coole Projekt auf den Weg zu bringen.
Und ihr seid beide, das muss man sagen, sehr engagiert hier in der Region. Deswegen hätte ich mir locker vorstellen können, ihr kennt euch schon seit, weiß ich nicht, einer halben Ewigkeit, noch mehr als diese 5-6 Jahre. Könnt ihr es ein bisschen noch ergänzen, was ihr nur kurz denn eigentlich so alles gemacht habt vor der DMO? Ich weiß bei dir, aktuell Bereichsleitung, iTEMS, GmbH und Co. KG, das ist ein IT-Beratungshaus, gerade auch im Bereich Energie und Mobilität. Ne? Da macht ihr viel Projektarbeit. Kannst du noch ein bisschen
hinzufügen? Genau,
ich weiß auch zum Beispiel, Münsterhack ist so eine.
Ja, ist so ein kleines Hobbyprojekt. So,
ja, wobei so klein ist es nicht. Also ein größerer Hackathon, ne?
Ja, genau.
Der stattfindet in Münster. Also es gibt viele Dinge, die sozusagen ja unter deiner Flagge
laufen. Genau. Ne? Ja, mein eigentlicher Job ist bei iTEMS. Wir machen IT für Energieversorger vor allem mit knapp 400 Mitarbeitenden hier in Münster. Und sind quasi im Hintergrund von Energieversorgern, Stadtwerken und versuchen da die Prozesse zu optimieren, IT-Systeme bereitzustellen. Und das mache ich da schon weit über 10 Jahre in verschiedenen Rollen. Aktuell verantworte ich da den Bereich digitale Netzinnovation, entwickle neue Geschäftsmodelle, habe die Softwareentwicklung in der Cloud bei mir, Data Science Team. Wir bauen eine Lösung für die Fernwärmeoptimierung, wo wir auch relativ viel Machine Learning einsetzen und solche Themen.
Okay, hoch. Das ist natürlich besonders spannend, ja, ganz klar.
Genau, das habe ich mir fast gedacht bei eurem Hintergrund, genau. Ja, und da gibt es natürlich noch so ein paar Hobby-Themen wie Münsterhack, den ich immer mal mit Ralf und Sebastian Köffer vom Hub aus so einer Bierlaune heraus entstanden ist und der irgendwie immer noch da ist und Spaß.
Auch schon ein paar Jahre her, ne? Also ja, wir reden ja schon 8 Jahre oder was?
8, 9 Jahre, genau. Macht auch immer noch Spaß, weil irgendwie, ich sag mal, die Techies, wenn die ankommen von der Uni oder aus dem Unternehmen, die haben irgendwie immer viel Spaß, die 2-3 Tage. Und obwohl wir das Format eigentlich 8, 9 Jahre eigentlich gar nicht geändert haben, kommen die Leute irgendwie immer noch erstaunlicherweise eigentlich.
Und Corona wahrscheinlich zwangsläufig, ne? Da,
ja, genau. Corona war eine große Herausforderung, so ein Präsenzevent zu organisieren. Hat dann doch geklappt mit ein paar Hindernissen, teilweise mit Gulaschkanonen, die wir bei 5 Grad Außentemperatur draußen irgendwie hinplatzieren mussten. Aber gut, alles so ein paar Learnings, die man in seinem Leben mal gesammelt hat, die auch ein bisschen Spaß machen.
Okay, nimmt man auf jeden Fall hier wahr, so einer der wichtigsten, präsentesten Hackathons hier in Münster oder in der Region. Das kann man so sagen. Okay, und bei dir ist es so, TKRZ Stadtwerke, GmbH, da bist du Geschäftsführer. Und du warst dort aber auch mal CTO vor einigen Jahren. Ne? Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen mitnehmen
kurz. Genau, bei der TKRZ bin ich jetzt seit knapp 9 Jahren beschäftigt. Jetzt aktuell als Geschäftsführer, davor als Prokurist oder auch technischer Leiter. In der Rolle bin ich damals mal angefangen, 2016 war das. Und das ist Telekommunikation und Rechenzentrumsbereich, was wir da machen. Wir sind ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Emstetten, sind in Emstetten unterwegs mit unseren Produkten und Diensten, aber auch schon seit vielen, vielen Jahren über die Grenzen von Emstetten hinaus. haben also so ein regionales Netzwerk an Glasfaserpunkten und auch Rechenzentren.
Mhm. Und ich bin auch Kunde bei euch,
ja,
beim Glasfaseranschluss.
Ja, sehr gut, ja, ja. In Hembergen habe ich schon.
Ja,
schon
genau, richtig. Genau.
Oh, ist, ja, okay. Genau, und ja, vor meiner Beschäftigung bei der TKZ war ich viele Jahre beim Flughafen in Grefen tätig, habe da auch die IT gemanagt. Seit Ende der 90er Jahre bin ich da damals eingestiegen als ja IT-Mitarbeiter, sage ich jetzt mal. Hab da auch ein bisschen Karriere gemacht. Und habe da irgendwann auch den operationellen Betrieb der IT dort geleitet mit einem Team von Kollegen. Und ja, das hat auch viel Spaß gemacht. Aber irgendwann habe ich gedacht, okay, mach's vielleicht doch mal was Neues und bin dann in Amstetten rausgekommen.
Mhm. Okay, und kannst du auch mal eine Hausnummer geben? Also wir haben hier gehört 400 Mitarbeitende Items, ne?
Okay.
Wie ist das bei der TKZ?
Ja, so Faktor 10 weniger. Also wir sind aktuell um die 40.
Ja, wobei die Stadtwerke wiederum.
Genau, die Stadtwerke oben drüber sind, oder als unsere Muttergesellschaft sind auch nochmal 150 um den Dreh. Mhm. Aber wir als TKZ ist eine komplett eigenständige GmbH mit allem, was es braucht. Mhm. Das sind aktuell rund 40 Mitarbeiter.
Okay. So, jetzt wollen wir mal verstehen, warum zusammengehen. Also ihr habt ja wirklich ein Joint Venture. Das, was ihr auf eurem Pulli stehen habt, DMO, Data Center Münster Osnabrück, ist ein Joint Venture. 50-50 tatsächlich, ne?
Genau.
50% TKZ, 50% Items. So, und ihr kennt euch seit 5-6 Jahren.
Mhm.
Nehmt uns mal so ein bisschen mit, wie ist das entstanden eigentlich, dass so ein Joint Venture jetzt da ist?
Ja, also wir hatten halt, wie gesagt, vor 5-6 Jahren mal die Köpfe zusammengesteckt und dann kam immer so ein bisschen das Thema Rechenzentrum auf den Tisch. Ich kann jetzt mal als Perspektive Items, was so unsere Motivation war. Wir sind heute Mieter von Rechenzentren.
Mhm.
Ganz klassisch haben da unsere primär SAP-Systeme, die wir für unsere Kunden betreuen, plus noch viele, viele weitere Systeme.
Meinst du damit jetzt erstmal alles Cloud oder wenn du Rechenzentren erwähnst?
Nee, wir haben noch einen großen Teil on-premise, also die ganze SAP-Welt ist on-premise. Mhm. Wir machen auch viel in der Microsoft Cloud, ich sag mal so. Oder es jetzt genau gemessen hätte, ich sag mal so 20%, 30% der Workload ist in der Cloud, 70% ist on-premise, so ganz grob bei uns. Heißt, und
um das Geschäft zu erledigen, seid ihr sowieso immer schon Mieter von Rechenzentren?
Ja, genau.
Okay.
Genau. Selber nicht Betreiber von Rechenzentren, das ist ja eher auch, ich sag mal, eine Infrastrukturaufgabe und wir sind ja ITler, sag ich jetzt mal ganz platt. Genau, und wir hatten da Investitionsbedarf. Die beiden Rechenzentren sind sehr veraltet, Energieeffizienz, Sicherheit. Das heißt, wir hatten so ein bisschen die Herausforderung, was machen wir in Zukunft? Und haben ein bisschen hier in der Region geschaut, nichts gefunden, was, sage ich mal, den aktuellen Stand der Technik entspricht. Waren dann am Ende im Endeffekt, glaube ich, in Düsseldorf oder Frankfurt, ganz klassisch, wo die großen Co-Location-Anbieter halt stehen, wo ja auch Microsoft und Co. sind.
Was fehlte so, wenn ihr euch umgeschaut habt?
Kann man hier regional einfach, ich sag mal, die Sicherheitsvorgabe. Es gibt so ganz klassische TÜV-Zertifizierung. EN 50600 ist so ein ganz technisches
Hard Facts.
Genau, Hard Facts fehlt. Ne? Also Redundanzen, die wir halt auch brauchen für unsere Zertifizierung. Wir machen ja auch Geschäft für Kritisunternehmen. Ne? Das ist dann.
Ja, Infrastruktur, ganz klar, ja.
Und das fehlte einfach und dann waren wir halt schon, sag ich mal, sehr weit weg von Münster und von unserer Heimatregion und dann stellte sich für uns die Frage, ja, machen wir das jetzt? Und parallel, es war tatsächlich so ein bisschen paralleler Handlungsstrang, kamen so unsere Gespräche auf und dann kam so die Idee, wir haben irgendwie Bedarf, wir haben Kapazität hier und da werfe ich mal einen Ball rüber, dann kam so bei euch, glaube ich, so eine ähnliche Entwicklung und
Ja, genau, Heimat und Region, das sind so für uns zwei wichtige Stichworte, auch wenn man in IT-Dingen denkt. Wir machen das mit dem Datacenter-Betrieb tatsächlich schon seit 2008. Das war so für die TKZ damals so der Startschuss zum einen für den Glasfaserausbau in Amstetten, aber zum anderen auch ist dann direkt das erste kleinere Datacenter in Amstetten in einem der Gewerbegebiete dort entstanden. In Kooperation mit ein paar größeren Industrieunternehmen, die dort ansässig waren. Und so ist das praktisch erst im ersten Step auf den Weg gekommen. Und das ist dann über die Folgejahre erweitert worden in anderen Gebieten. Wir haben also weiterhin darüber hinaus ein Datacenter in Nordhorn mal gebaut. Dann haben wir eins in Rheine errichtet und am Flughafen im Terminalgebäude haben wir auch ein Rechenzentrum gebaut. Und das war dann bis 2012 war das alles schon fertig, sage ich jetzt mal. Also in der Zeit von 2008 bis 2012 haben wir diese vier Standorte aufgebaut und in Betrieb genommen.
Mhm.
Und parallel dazu ist dann in all diesen Kommunen zusammen mit den Stadtwerken, mit denen wir dann immer entsprechend Verträge haben, um die Glasfasernetze nutzen zu können, sind dann die Ausbauprojekte in den Kommunen entsprechend vorangegangen, so dass wir dann auch jetzt ein regionales Backbone-Netz haben, wo wir dann die Kunden anschließen können und die dann über die Glasfasernetze in eins oder in mehrere der vier Datacenter reinbringen können. Das ist so ein bisschen die Historie, wie das bei uns entstanden ist. Aber man muss schon auch sagen, das sind vier Standorte, die jeder für sich dann doch relativ überschaubar sind. Also Skalierung ist da so ein bisschen das Problem. Und ich habe eben gesagt, 2008, mittlerweile sind wir im Jahr 25. Das heißt, der Standort in Emstetten, der hat jetzt einfach auch ein Alter erreicht, dass wir die gleichen Themen haben, wie Alex es gerade beschrieben hat, in puncto Sicherheit und Energieeffizienz, sodass wir da einfach Bedarf haben. Mhm. Und so ist dann die Idee entstanden, dass wir auch mit einem Partner auch einfach mehr Schwungmasse da reinkriegen, weil wir als TKRZ ja doch auch, wir haben es eben an der Mitarbeiterzahl auch schon so ein bisschen ablesen können, wir sind zwar hier stark in der Region vernetzt, aber uns fehlt es dann doch ein bisschen an Reichweite, Schwungmasse und Vertriebskapazitäten an allen Punkten, die man braucht, um ein größeres Projekt in so einem Bereich dann auch aufzuziehen. Und das war für uns dann eigentlich ja ein absolut Top-Match, einfach aus dem Grund, weil wir keine Konkurrenz untereinander aufbauen und uns auch vom Infrastruktur-Stack her sehr gut ergänzen. Wir kommen aus der Erde, so mit den Glasfaserkabeln der Stadtwerke, die wir dann benutzen. Wir haben ein sehr großes hier in der Region aufgebautes Glasfasernetz, machen also die ganzen Konnektivitätsthemen und die Basisinfrastruktur eines Rechenzentrums mit, ja, was es braucht, ein sicheres Gebäude, Klimatisierung, Stromversorgung. Und die Items kommt genau aus der anderen Ecke, aus der IT, von Applikationen, von Datenbanken, von solchen Dingen. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Ergänzung.
Gute Ergänzung. Und das Ganze ging los vor wie vielen Jahren? Das ist noch nicht lange her, ne? 2 Jahre oder so richtig so?
Ja, also wir hatten, wie gesagt, die ersten Gespräche, das ist jetzt ungefähr 5 Jahre her.
Genau.
Und so seit 3 Jahren sind wir doch sehr konkret also dabei. Versuchen, das in die Umsetzung zu bringen. Wir hatten auch nochmal so ein gutes halbes Jahr einen Stopp eingelegt. Das war zur Zeit der Energiekrise, wo sehr, sehr unklar war, wie das mit Investitionen und so weiter weitergehen würde. Wir sind beide ja komplett kommunale Unternehmen im Stadtwerke-Umfeld, sage ich jetzt mal. Die Items ja genauso wie wir. Und zu dem Zeitpunkt hätte man also sehr, sehr schwerlich auch Finanzmittel bekommen, um jetzt ein Rechenzentrum zu bauen, wo niemand wusste, wo jetzt das mit den Energiepreisen hingehen würde.
Ja. Also
von daher hatten wir da ein bisschen Stopp drin, ein halbes Jahr. Aber haben dann gesagt, okay, jetzt geht's aber dann doch los.
Ihr seid aber nicht fertig, also dieses Rechenzentrum steht noch nicht komplett, sondern es wird gebaut, ne?
Genau, wir sind gerade in der Bauphase. Tiefbau ist gerade tatsächlich aktiv. Kriegen jetzt gerade täglich Fotos in WhatsApp quasi mit dem aktuellen Stand. Das geht sehr gut voran. Die Gesellschaft haben wir letztes Jahr im Oktober final gegründet. Wir hatten vorher noch natürlich viele Formalitäten erledigen müssen, Bebauungsplanänderungen, so ganz formelle Dinge, die dann halt auch ein bisschen Zeit brauchen. Aber das ist jetzt soweit eigentlich alles grün. Das heißt, wir haben auch natürlich europaweite Ausschreibungen gemacht für die Bauleistung. All solche Themen, die ziehen sich natürlich ein bisschen. Aber das ist jetzt alles erledigt. Das heißt, wir sind jetzt in der Bauphase. Dieses Jahr werden wir in Betrieb gehen mit der ersten Baustufe am Standort. Wir sind am Flughafen, haben wir eine sehr große Fläche.
Direkt am Flughafen.
Ja, genau. Das ist ein alter Parkplatz. Also wir verdichten auch keine Fläche, sondern wir nutzen einen Parkplatz, haben den jetzt gerade abgetragen und werden dann da die erste Baustufe errichten. Und ja, die Fläche bietet Kapazität für mehr. Wir sind jetzt gerade von der Größe ein bisschen beschränkt aufgrund der Stromanschlusskapazität, die aktuell zur Verfügung steht. Das ist ja immer das, ne, beim Rechenzentrum immer das wichtigste Thema, das ist natürlich Strom. Ausreichend da ist, das ist aktuell noch ein bisschen limitiert. In Kürze, ich glaube, Anfang nächsten Jahres wird es ein neues Umspannwerk in der Nähe geben. Dann können wir auch noch mehr machen. Aber es ist jetzt so quasi die erste Baustufe, dass wir auch erstmal gucken können, wie sieht's auch vertrieblich aus? Ne? Haben wir hier wirklich decken wir den Bedarf, der irgendwo da ist, den wir natürlich im Vorfeld auch durch Marktstudien und Co. Verifiziert haben? wie man ja auch in den klassischen Bitkom-Studien sieht, natürlich die Hyperscaler wachsen ohne Ende. Ne?
Ja.
Das, ich sag mal, diese Pressemeldungen, 200 Megawatt, 300 Megawatt Rechenzentren in Frankfurt und Berlin, die liest man ja immer wieder mal. Das wird auch weitergehen, aber so kleine regionale Rechenzentren, da ist doch durchaus relativ viel Musik drin. Mhm. Auch einfach dem geschuldet, dass vor allem bei den großen Hotspots auch keine Stromverfügbarkeit mehr da ist. Und früher ist man halt der Konnektivität hinterhergerannt und mit Rechenzentren. Deswegen sind sie nun mal alle in Frankfurt, weil da nun mal der D-Kicks-Hotspot ist. Heute rennt man dem Strom hinterher. Mhm. Wo habe ich Stromkapazität? Wo kriege ich Anschlusskapazitäten? Und da baue ich heute Rechenzentren. Das war vor 10 Jahren anders. Da habe ich da gebaut, wo habe ich Konnektivität? Das ist nicht mehr so ein wichtiges Thema. Da der Glasfaserausbau dann doch zumindest in den Backbone-Netzen mittlerweile sehr weit gediehen ist. Genau, von daher erhoffen wir uns, ich sag mal, wenn jetzt da auch neben unseren eigenen Kapazitäten, die wir einbringen, auch noch viele weitere Kunden kommen, wovon wir aktuell ausgehen. Wir haben schon einige in der Pipeline natürlich, sonst hätten wir so eine Investitionsentscheidung auch nicht getroffen. Dann haben wir Möglichkeiten, noch weitere Baustufen an dem Standort zu errichten. Genau, das ist auch so der Plan.
Ja, und Flughafen auch deshalb, weil Energie, ne? Weil ich habe bei dir gehört eben in der Historie, du warst auch schon früher am Flughafen tätig.
Genau.
Aber wenn du sagst, das Entscheidende ist Energie, das ist das, was da ist. Also am Flughafen gibt es Möglichkeiten, viel Energie. Es kommt ja noch mehr, hast du schon gerade gesagt. Aber die Grundvoraussetzung ist jetzt schon so gut, viel Energie ist da.
Ja, also für ein Rechenzentrum, ich sag mal, die Basics sind, ich brauche eine Fläche.
Ja,
ich brauche eine Stromversorgung.
Fläche, da ist der Parkplatz.
Ja, okay. Genau. Ich brauche eine Stromversorgung.
Ja.
Ich brauche eine Anbindung ans Glasfasernetz. Die ist auch am Flughafen schon gegeben. Also wir als TKZ haben das schon seit vielen Jahren einen kleinen Standort. Das können wir jetzt natürlich auch nutzen, die Konnektivität, die wir da schon zur Verfügung haben. Und am Ende auch noch, das sind jetzt neue Themen, die jetzt kommen. Das Thema Abwärme ist natürlich jetzt, wenn man über Datacenter spricht, auch immer sofort mit dabei. Das heißt, dieser Schwenk, so wie Alex das gerade beschrieben hat, früher war es ausschließlich die Konnektivität. Das Thema ist eigentlich weitgehend gelöst. Dann kommt das Thema Strom. Das ist ja in den Ballungszentren ist das ein Riesenthema, wie er gerade schon gesagt hat. Und man spricht so davon, das nächste Thema, wenn wir das Stromthema so in der Fläche dann auch gelöst haben, ist adäquate Wärmesenken zu finden. Das heißt, es gibt ein neues Energieeffizienzgesetz seit dem letzten Jahr und da sind Rechenzentrumsbetreiber verpflichtet, zumindest einen Teil der Abwärme, die sie ja zwangsläufig produzieren, auch einer sinnvollen Verwendung zuzuführen und das nicht einfach in die Luft abzublasen. Und das ist eben auch ein Thema, was wir am Flughafen gelöst bekommen. Das ist gerade noch so ein bisschen in der Abwägung, wie wir das am besten machen. Da gibt es verschiedene Optionen. Wir haben da also verschiedene Gespräche, die da gerade laufen, wo das für uns oder auch für den Abnehmer am sinnvollsten ist. Das ist so, das sind so die Schwerpunkte, über die man denkt, wenn man Rechenzentrum baut aktuell. Ja.
So, Energieeffizienz ist entscheidend. Und ihr habt auch einen sehr guten Wert. Also diese, da gibt es ja Zahlen, die man dann veröffentlicht auch. Da steht ihr sehr gut da, ne? Plus auch, was insgesamt regenerativ ist, was eingespeist wird. Ja. Ist das bei euch, kann man das sagen, 100%, wie nennt man das? Also da gibt es eine Metrik, die ihr ja schon öffentlich
gibt. Es gibt einen Kennwert, das ist der PUE, der Power Usage Effectiveness.
Unter 1,2, ne?
Genau, der ist bei uns mit 1,2 angegeben. Also das ist die Vorgabe, wir haben es noch nicht im Betrieb, aber so ist die Vorgabe, die wir an den Bieter gestellt haben, dass es so entsprechend einzurichten ist. Das bedeutet, dass ich für 1 Kilowatt an elektrischer Energie, die ich ins Rechenzentrum reingebe, in einen Server, in eine Storage oder was auch immer Komponente, dass ich dann davon nochmal den Faktor 0,2 oben drauf rechne, um alles drumherum zu betreiben.
Ja.
Das heißt Kühlung, elektrische Stromversorgung, das Licht im Rechenzentrum, die Alarmanlage und was ansonsten noch so an Kleinkram drumherum passiert. Aber das meiste ist natürlich die Kühlung und die Stromversorgung, also die unterbrechungsfreie Stromversorgung. Da gibt es geringe Verluste, Netzersatzgeräte und solche Dinge. Das braucht alles ein bisschen, nimmt alles ein bisschen Effizienz weg. Und das heißt, man möchte diesen Wert, diesen PUE-Wert, möchte man immer in der Nähe denn der 1 haben.
Ja,
das heißt,
also 1,0 geht natürlich nicht.
Ja, aber theoretisch, aber gut, das sind eher theoretische Dinge. Das heißt, aktuell Rechenzentren, die so Also unsere Bestandsrechenzentren, die älteren vor allen Dingen, die haben sicherlich einen PoE, der irgendwo bei 2 liegt.
Boah, okay.
Also das ist eigentlich ein Standard. Und es gibt auch viele ältere Rechenzentren, die dann noch drüber liegen, 2,5 oder 3 sogar. Also ja gut, das wird schon jetzt sehr viel weniger, weil natürlich auch die Energiekosten in den letzten Jahren sehr, 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 sehr hoch gewesen sind. Das heißt, die Motivation, das zu verbessern, ist einfach aus wirtschaftlichen Überlegungen schon da gewesen. Ich sag mal, ein Wert von zwischen 1,5 und 2, würde ich sagen, ist 3/4 der Rechenzentren aktuell. An Bestandsrechenzentren. Ne? Okay. Alles, was jetzt neu gebaut wird, muss sich natürlich zwangsläufig an die gesetzlichen Vorgaben halten. Oh. Und wobei die natürlich auch schon aus Eigeninteresse eingehalten werden, weil es einfach Geld spart. Ne?
Ja, und dann möglichst nachhaltig die Energie besorgt.
Genau. Ja, genau. Und da gerade was das Besorgen, guter Stichpunkt, haben wir noch einen spannenden Aspekt am Flughafen einfach, dass wir selber eine große PV-Anlage bauen können auf einem der Parkhäuser. Das haben wir das Dach gepachtet, bauen dann eine 650 kW Peak PV-Anlage, speisen die bei uns selber ein. Das heißt, wir können nicht den kompletten Anteil, dafür ist die PV-Anlage dann doch, oder unser Stromverbrauch zu hoch, aber wir können schon einen Anteil einfach durch eigene PV-Erzeugung vor Ort sicherstellen. Den Rest beziehen wir halt aus regionalen EE-Anlagen in der Nähe. Mhm. Haben da auch gerade Gespräche noch mit weiteren Projekten, die laufen. Es gibt noch Windparks und auch weitere PV-Projekte, die gerade in der Region unterwegs sind. Da sind wir gerade auch in intensiven Austausch, inwiefern wir uns da auch integrieren können und inwiefern wir da auch noch, sag ich mal, das Ganze noch ein bisschen nachhaltiger und natürlich auch wirtschaftlicher. Ne? Also man muss sagen, das Thema erneuerbare Energien ist ja raus aus dem, das machen wir jetzt aus altruistischen Gründen, sondern es ist einfach wirtschaftlicher. Und das ist natürlich gerade bei Rechenzentren ein wichtiger Punkt. Also gerade wenn ich, ne, ich bin ja hier in einem KI-Podcast quasi, ne? Also der Hauptkostenfaktor bei dem Trainieren von Modellen ist das Thema Stromverbrauch oder einer der Hauptkostenfaktoren. Natürlich noch ein paar andere, aber das ist schon ein signifikanter Teil. Und wenn ich da an der Preisschraube drehen kann, weil ich einen höheren erneuerbaren Anteil habe, dann wirkt sich das natürlich sehr positiv aus.
Ja, ist ein großer Hebel.
Genau.
Und diese PV-Anlage, die wird jetzt auch gebaut, die quasi zeitgleich so ist getimed.
Genau. Die wird auch dieses Jahr errichtet. Mhm. Wir haben das Dach gerade gepachtet, auf der wir das dann errichten werden. Mhm. Genau, das läuft jetzt Hand in Hand, sodass wir dann mit Betriebsstart, denke ich, den ersten Sonnenstrom auch da drin haben.
Mhm. Ja. So, man braucht eine kritische Masse für so ein Rechenzentrum, damit es überhaupt Sinn macht. Ne? Könnt ihr so eine Größenordnung mal geben? Was kostet das eigentlich, so ein Rechenzentrum aufzubauen? Oder in welcher Größenordnung sind wir hier überhaupt unterwegs? Also, dass ihr da mal uns ein Gefühl gebt, die jetzt ja gar keine Vorstellung haben. Ne? So, okay, wie groß ist dieses Rechenzentrum, was da gebaut wird? Was muss man da in die Hand nehmen, um sowas aus dem Boden wortwörtlich zu stampfen? Ne?
Also man darf das jetzt, glaube ich, nicht mit den Hyperscalern in Frankfurt und Co. vergleichen, wo wir über 100 Megawatt und Co. reden. Ich sag mal, regionale Rechenzentren haben eine andere Skalierung einfach, weil sie auch einen anderen Markt bedienen. Ne? Also nicht die klassischen Kunden wie Microsoft und AWS, die einfach, sag ich mal, in Masse da Dinge reinbringen. Mhm. Wir waren ein bisschen limitiert, wie gesagt, durch die Stromanbindung. Deswegen, wir haben jetzt 700 kW Anschlussleistung bekommen, also knapp 1 Megawatt fast. Und das ist auch die limitierende Größe für unser Rechenzentrum erstmal. Das heißt, wir werden irgendwie so, für die es vielleicht sich vorstellen können, so 140 Server Racks unterbringen können. Das ist noch nicht wahnsinnig groß. Wir selber als Items, vielleicht zum Vergleich, wir machen IT für knapp 80 Stadtwerke. Wir brauchen 20 Server Racks. Also da kann man schon eine Menge mit machen. In der heutigen Zeit, gerade was die Packungsdichte angeht, die Infrastruktur heute bietet. Genau, von daher, das ist so grob der Punkt, wir werden so knapp 8 bis 9 Millionen investieren für das Projekt, für die erste Baustufe und ich sag mal, die Investitionen, die wir noch drumherum zum Teil machen, auch die PV-Anlage ist da schon mit drin. Und für die weiteren Baustufen müssen wir da mal gucken, wie sich es halt, wie gesagt, vertrieblich entwickelt, wie sich halt auch die Preisstruktur, genau.
Okay, verstanden. Hochinteressant. Und jetzt in diesem Portfolio, Hardware, was da alles verbaut wird, ist da auch sehr viel für KI dann vorhanden? Also wir denken da vor allem an Grafikkarten, ne?
Ja, genau, das haben wir vorgesehen. Wir haben 16 oder zumindest einen gewissen Anteil an Server Racks vorgesehen für KI-Anwendungsfälle. Das heißt ganz technisch, also das kann man jetzt auf PowerPoint richtig toll darstellen, aber am Ende geht es darum, wie viel Abwärme kann ich abführen pro Server Rack. Ne, das ist der entscheidende Punkt, weil ich sag mal, die Grafikkarten einfach eine Menge an Abwärme produzieren, weil sie entsprechende Energie benötigen. Und da haben wir knapp 16 Racks jetzt im ersten Schritt dafür vorgesehen. Das heißt, wenn Kunden hier aus der Region sagen, ich möchte meine eigenen Modelle trainieren, ich habe meinen eigenen GPU-Cluster, wie auch immer, dann haben wir dafür, sage ich mal, eine Heimat. Ist alles schon soweit jetzt vorgesehen und vorgedacht. Mhm. Und das wollen wir natürlich auch selber nutzen und da vielleicht auch noch gewisse Plattformen schaffen. Da sind wir gerade auch in der Produktentwicklung, dass wir vielleicht gerade kleineren Unternehmen vielleicht eine Umgebung bereitstellen können, dass sie nicht in die großen Hardware-Investitionen auch aus GPUs gehen müssen. Da sind wir jetzt aktuell noch nicht spruchreif, aber die Entwicklung haben wir jetzt auch, dass wir jetzt nicht nur das Server-Rack dahinstellen, sondern dann, sag ich mal, vielleicht auch gerade den Mittelstand, den wir ja auch primär adressieren, für den es vielleicht etwas zu komplex ist, zu sagen, ja, ich kaufe mir jetzt so ein GPU-Cluster, ich mache das alles technisch, dass wir da vielleicht eine gewisse Abstraktionsebene wegnehmen und sagen, hey, wir haben hier in einem regionalen Rechenzentrum auch die Möglichkeit, wo du, sag ich mal, deine Daten geschützt abgeben können. Sag mal, die politischen Entwicklungen, die gerade stattfinden, spielen uns da ja ein bisschen in die Karten leider, obwohl ich es auch gerne anders hätte, wenn ich ehrlich bin. Wir selber sind auch bei Microsoft Azure und viel da unterwegs und nutzen da sehr viel die Azure AI Services. Mhm. Aber parallel versuchen wir zu gucken, ob wir, sagen wir, gerade für andere Anwendungsfälle, vielleicht auch gerade für die kritischeren Themen, dann auch eine Plattform bieten.
Ja, also da diese Souveränität im eigenen Land, in der Region über so ein Rechenzentrum ist schon was wert. Ganz klar, wir reden ja immer über Vertrauen.
Ja.
Wo liegen die Daten? Wo liegen die Anwendungen? Wo wird gerechnet? Dann zu wissen, okay, das ist hier am Flughafen, dort passiert die ganze Magie, ne?
Ja.
Und genau, du kannst es direkt ergänzen.
Also der Standort Flughafen ist sicherlich ein Faktor, aber ich glaube, dass das Wichtige ist eben, dass man da mit einem Partner zusammenarbeitet, mit dem man auf eine gewisse Weise auf Augenhöhe ist, indem man die handelnden Personen kennt und sich auf eine gewisse stabile Governance verlassen kann, dass man da jetzt nicht alle nasenlang neue Regelungen hat und da kann man einfach so die AGBs, die 20 Seiten wieder durchlesen, unterschreiben oder gehen. Mhm. Das ist bei uns ein bisschen anders und ich glaube, das ist für viele sehr wichtig auch. Also nicht nur im Betrieb von den klassischen IT-Anwendungen, sondern auch für KI-Dinge, ich sag mal für Produktentwicklung oder sonstige Dinge, die verschiedene Unternehmen da machen. Ich denke schon, dass da auch jetzt noch mehr die Gedanken reinkommen, dass man sagt, okay, möchte ich das wirklich jetzt wo auch immer in irgendeiner amerikanischen oder sonstigen Cloud machen, da kann ich eigentlich davon ausgehen, dass die Daten, auf denen ich das Ganze trainiere, auch anderen zur Verfügung gestellt werden oder halt zumindest meine Sphäre verlassen werden. Und ich denke, das ist sicherlich ein Punkt, wo was jetzt noch stärker kommt durch die ganzen aktuellen Entwicklungen im Moment. Und da setzen wir schon zu einem gewissen Teil drauf, ja, klar. Mhm.
Aber und dieses Unternehmen in Frankfurt oder in München oder Berlin, könnte das auch Kunde werden? Also wahrscheinlich ja, aber ist das
natürlich
eher
klar. Ja, also unser Einzugsgebiet ist natürlich irgendwo die Region im Fokus, weil wir halt auch hier, ja, das sind unsere Wurzeln, das ist unsere Heimat, unsere Region. Ich habe es eben auch schon mal gesagt. Aber wir haben durchaus auch jetzt schon in unseren Rechenzentren, die aus verschiedensten Gründen, teilweise aus persönlichen Verbindungen oder teilweise aus durch Empfehlungen oder durch irgendwelche Multiplikatoren, dass wir Kunden aus Österreich haben oder aus dem süddeutschen Raum oder was auch immer. Ne? Also das gibt's durchaus. Mhm. Das hat dann aber in der Regel entweder einen Grund, dass dieses Unternehmen vielleicht hier in der Region eine Niederlassung hat oder dass es
irgendeine Connection, ne?
Genau, dass es sonst irgendwelche sinnvollen Gründe gibt, warum das bei uns so ist. Aber natürlich sehen wir uns jetzt nicht in einem direkten Wettbewerb mit einem Rechenzentrumsstandort in Frankfurt oder in Berlin oder sowas.
Ja. Und erwartet ihr eine bestimmte Branche, dass die besonders stark, also weil jetzt Items zum Beispiel, Energieversorgung und Mobilität, also erwartet ihr da auch eine ganz klare Fokussierung, was Branche angeht?
Ja, ich glaube, wenn man jetzt Richtung Privatwirtschaft guckt, das ist der klassische Mittelstand, ich sag mal der große DAX-Konzern, der hat andere Anforderungen und auch andere Strukturen. Ne? Mhm. Also hier in der Region ist der Mittelstand ja auch relativ verbreitet, sage ich mal, und der Kern der Unternehmen sind genau in diesem Segment. Parallel natürlich auch die öffentliche Hand. Ich sag mal, wir werden nach aktuellem Stand auch die Stadt Münster zum Beispiel, die ihre IT bei uns unterbringen wird, oder wir schielen natürlich auch Richtung Krankenhäuser und Co., also alles, was Richtung Kritis geht. Ne? Mhm. Da ist natürlich schon bei uns ein Fokus drauf, weil wir, ich sag mal, die Kritis-Anforderungen, ich sag mal, mit Hard Facts erfüllen. Plus natürlich, dass gerade bei solchen Unternehmen auch noch ein großer Aspekt da ist, eine Regionalität zu haben in diesen Themen. Und da, ja, sag ich mal, schielen wir schon drauf, dass das auch Potenzial ist für uns, ne? Also sowohl Mittelstand als auch, sag ich mal, die öffentliche Hand, Krankenhäuser und Co., Energieversorger. Das ist natürlich das, worauf wir schielen.
Und vielleicht kriegen wir sogar einen Kunden, einen Flughafen als Kunden.
Ja, genau, der ist zwangsläufig dabei, genau.
Ja, das hätte ich jetzt auch vorausgesetzt.
Ja, ja. War tatsächlich die Auflage auch in der Bebauungsplanänderung, dass der Flughafen mit rüber geht. Aber der Vertrieb sehr schnell erledigt.
Sehr gut. Und wie viele Menschen müssen so ein Zentrum dann am Laufen halten?
Ja, also wir haben das Rechenzentrum dort vor Ort wird unbemannt sein, also da wird es keine permanent besetzte Stelle geben. Aber ansonsten haben wir natürlich aktuell jetzt auch schon für den Betrieb unserer bestehenden Rechenzentren ein Team von Kollegen, die das betreuen. Mhm. Das sind aktuell circa 5, so plus minus, die machen zum Teil noch andere Dinge. Und ja, ich sag mal, wenn wir das neue Rechenzentrum jetzt im Betrieb haben und, sagen wir mal, das erste Jahr so an Betrieb hinter uns haben, dass so alle Prozesse mal eingeschwungen sind und so weiter, dann geht es sicherlich runter mit den Aufwänden, um sowas zu betreiben. Also rein, was Gebäudetechnik und Klimatisierung, Stromversorgung und so weiter betrifft, dann hat sich das alles so gesetzt, sag ich mal. Dann hat man nur noch in Anführungsstrichen die laufenden Betriebsthemen, was Erwartungen und Störungen und so weiter sind. Mhm. Aber ansonsten ist das jetzt nicht so viel. Also ein Rechenzentrum ist jetzt nicht ein Bringer von wahnsinnig vielen Arbeitsplätzen. Das kann man schon ganz klar so sagen. Ja, wir sehen schon auf Dauer, dass das, dass da vielleicht noch ein, zwei Leute dann bei uns dazukommen. Aber aktuell ist das aktuell ungefähr ein Team von 5 bis 6 Leuten.
Ja. Das ist halt vor allem der Aufbau und dann vielleicht eine Erweiterung, wo dann wieder natürlich Manpower reingeht, das ist klar. Aber der Betrieb an sich hoffentlich läuft smooth.
Genau. Im Kern ist es eine Infrastrukturinvestition, wo einfach, ich sag mal, das Asset zu bauen, die Investitionsmittel dafür zu haben. Mhm. Das ist halt auch immer das
große. 8-9 Millionen, die du.
Genau, das ist auch immer das große Risiko bei solchen Rechenzentrumsprojekten, wo wir halt als, jetzt sprechen wir als Items alleine gesagt haben, ja, das werden wir für uns nicht tun, solche Strukturen aufzubauen, weil am Ende, ich muss eine Menge investieren, großes Risiko eingehen, das ist eine Front-Up-Invest, ganz klassisch bei Infrastruktur, ob ich jetzt ein Stromkabel verlege oder ein, was auch immer mache, ich muss erstmal investieren, um dann später zu gucken, dass ich Kunden bekomme, ne? Das ist anders als in der IT, also ich bin eher gewohnt, man baut vielleicht Software und skaliert die Kosten und die Software anhand der Kunden, die man gewinnt. Mhm. Na, da hat man ja meistens eher so ein lineares Wachstum, was Umsatz und Kunden angeht. Vielleicht am Anfang eine kurze Investitionsphase, wo ich vielleicht mal eine Software on the scratch entwickle. Aber dann entwickeln sich ja die Kosten meistens linear. Das habe ich bei solchen Investitionen nicht. Ne? Ich stelle erstmal, muss ich Geld ausgeben und dann mal gucken, dass ich Kunden gewinne. Genau, von daher, das ist natürlich die Herausforderung an dem Ganzen. Und so mal so in der Kooperation passt das, ne? Wir bringen eine Schwungmasse beide mit, so dass wir, glaube ich, die Investition da auch tätigen können und für weitere Baustufen und weitere Entwicklungszyklen hätten wir jetzt Kapazität und dann
Nochmal kurz zurück auf das KI-Thema, das ist für uns hier ein Schlüsselthema, sicherlich im Podcast, klar. Wie muss ich mir das vorstellen, also diese 16 Racks, ne? Wie wir hören immer, es braucht diese Nvidia-Chips, es braucht dieses oder jenes. Ne? Könnt ihr da noch ein paar Details mit uns hier teilen?
Also der Hauptpunkt bei dieser Geschichte ist, wie eben schon gesagt, ist die Kühlung.
Ja.
Und wir bauen ja im Grunde genommen erstmal ein klassisches Co-Location-Rechenzentrum. Das heißt, das sind Racks, die wir leer dem Kunden übergeben und der Kunde kommt mit seiner eigenen IT, baut die dort ein. Das heißt, wir haben keine direkte Kontrolle darüber, mit was für Hardware der da kommt.
Okay.
Da wird der Großteil wird zunächst mal mit klassischer Hardware kommen, das heißt mit Standard-Servern von Lenovo oder Dell oder was auch immer. Mhm. Die sind in der Regel oder die sind eigentlich immer luftgekühlt heute noch. Das ist heute tatsächlich noch fast ausschließlich so. Mhm. Und danach haben wir unser Rechenzentrum ausgerichtet. Und ein Teil davon wird eben so von der Kühlkapazität so ausgelegt, dass wir dort mehr Last reinbringen können. Aber das ist immer noch luftgekühlt. Ja. Und das Problem bei so hochverdichteten Anlagen, also wo so viel Leistung auf so wenig Raum ist, ist weniger den Strom dahin zu bringen, sondern die Abwärme, die hinten wieder rauskommt. Also ich habe ja praktisch 1:1, wenn ich vorne ein Kilowatt reinschiebe, dann kommt das hinten als Wärme wieder raus. Mhm. Diese Abwärme, die dann auf so kleinem Raum so stark anfällt oder in so großer Menge anfällt, die adäquat wieder wegzubekommen. Und das hat, das ist einfach Physik. Mit einer Luftkühlung hat das Grenzen. Man sagt so 30, 40 Kilowatt pro Rack ist da die Grenze, die man noch sinnvoll mit einer Luftkühlung wieder abtransportiert bekommt. Und das sind jetzt für uns auch die Werte, die wir da mal angenommen haben. Das heißt, wir haben für diese 16 Racks, die wir da vorgesehen haben, kann jedes mit ca. 30 Kilowatt ausgelastet werden. Mhm. Das ist ein Durchschnittswert, das kann ein bisschen drüber, ein bisschen drunter sein. Mhm. Aber ansonsten kriegen wir halt einfach die Luft nicht mehr raus. Das heißt,
weil du brauchst eine Wasserkühlung oder
irgendwas. Genau, da braucht man wassergekühlte Systeme. Mhm. Das geht auch alles, aber das ist dann wieder kostenmäßig so, dass es eigentlich nicht gut skaliert. Von daher haben wir jetzt, das war für uns zwingend, weil wir halt den Großteil der Kunden als klassische Colocation-Kunden erwarten. Mhm. Wir haben aber durchaus im Portfolio oder im Blick, dass wir mögliche Erweiterungen, die denn mal in der Folge kommen, dass wir dann sagen, okay, das nächste Rechenzentrum oder den nächsten Bauabschnitt, den bauen wir jetzt mal komplett in Wasserkühlung oder so. Das ist durchaus möglich. Und deswegen haben wir uns auch ganz bewusst jetzt, das haben wir bisher noch gar nicht gesagt, haben wir uns jetzt für eine modulare Bauweise entschieden, sodass wir praktisch jetzt ein Gebäude haben mit allen technischen Anlagen, die es dafür braucht. Mhm. Und wenn wir dann einen zweiten Bauabschnitt machen, dann ist es nicht einfach, wir stellen noch irgendwie ein Häuschen daneben, wo die Serverracks drin sind und alles andere ist schon da, sondern wir haben da die Möglichkeit, auch technologisch wieder auf das Neueste und auf die aktuellsten Techniken zu gehen und dann vielleicht auch einen Technologiewechsel zu machen und dann von einer Luftkühlung auf eine Wasserkühlung zu gehen.
Okay.
Also oder auf eine hybride Lösung, das ist auch möglich.
Wie diese H100-Chips oder was auch immer gerade von Nvidia.
Ja, genau.
So
genau.
State of the Art ist, dass man das auch verbaut und die Abwärme wegkriegt.
Genau. Ja. Genau. Ich meine, die Standard-Nvidia bis zu einer gewissen Kapazität können wir schon unterbringen, ne? Wie gesagt, bis 30 kW ungefähr. Das ist eine Menge, wenn man das vielleicht mal, ich weiß nicht, ob jeder so die Zahlen parat hat, aber heute ist es eigentlich so, wenn man zu Hause in seinem Unternehmen IT hat, sagen wir mal, sind das vielleicht 5 kW, die so ein Server-Rack braucht, ne? Und bei KI reden wir ja sehr schnell von 30, 40 kW. Ja. Ich glaube, die ersten Systeme sind da, die über 100 kW pro Rack verbrauchen. Das ist einfach eine ganze Menge, wenn man sich das mal vorstellt. Und in die Richtung geht's. Und ja, ich glaube, das ist eine spannende Entwicklung, wo wir, denke ich, auch gemeinsam mit den Kunden schauen, was ist jetzt auch die Lösung, die passt, ne? Ich sag mal, unser Fokus an Kunden sind ja auch wiederum Mittelstand, ne? Die haben auch andere Bedürfnisse, als es jetzt vielleicht Mercedes-Benz hat, ne? Die da vielleicht anders skalieren, ne? Und ich glaube, da haben wir einen ganz guten Mittelweg, dass wir jetzt erstmal eine Struktur haben, wo ein Unternehmen reingehen kann und seine KI-Systeme installieren kann, trainieren kann. Wir gegebenenfalls auch gewisse KI-Infrastrukturen auch demnächst noch zusätzlich bereitstellen. Das heißt, da sind wir gerade, wie gesagt, in der Produktentwicklung, dass wir vielleicht auch sagen, so hier den Nvidia-Turm, den stellen wir euch dahin. Ihr könnt den stundenweise zum Trainieren nutzen, wie auch immer, um gerade auch den Mittelstand da besser zu enablen. Also das ist ja, denke ich, für uns der Hauptfokus, dass wir da Infrastrukturen schaffen, dass Investitionsvolumina gesenkt wird, dass Eintrittshürden gesenkt werden, weil am Ende, ich sag mal, die muss ich euch ja nicht sagen, die Power, die in gerade in Gen AI steckt, die ist ja gigantisch und die muss auch dem Mittelstand zur Verfügung stehen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir wettbewerbsfähig bleiben. Und da sind viele Bausteine. Einmal natürlich bieten die großen Cloud-Anbieter da geniale Lösungen, aber parallel braucht man vielleicht auch für gewisse Nischen genau solche Infrastrukturen.
Auf jeden
Fall. Die wir dann bereitstellen. Ne? So, und das geht, glaube ich, Hand in Hand und das ist ein wichtiger Punkt.
Unbedingt, das hören wir auch immer wieder, gerade aus dem Mittelstand, hier aus der Region. Ganz, ganz wichtig. Da habt ihr einen großen Beitrag dann jetzt geleistet oder seid dabei, diesen zu leisten. Und es kann auch ausgebaut werden. Ja. So, das ist natürlich auch das Gute daran.
Das ist auch genau unser Fokus. Wir sehen uns da so irgendwo als Ergänzung. Wir sind mit unserem ja doch jetzt nicht so wahnsinnig riesigen Datacenter, bedienen wir irgendwo eine Nische. Wenn man das vergleicht zu den richtig riesig großen Projekten, die jetzt im Raum Köln da, im Rhein-Erft-Kreis da geplant sind, Microsoft-Feldern, AI-Data-Center für Copilot bauen mit 300 Megawatt. Das ist natürlich jetzt, das ist eine ganz andere Welt, wenn man das mit unserem Angebot vergleichen. Letztendlich die Idee ist eben, dass wir als Ergänzung dazu einfach auch nochmal ein Angebot bieten, das mit einer regionalen Lösung zu ergänzen, wobei das natürlich auch nicht entweder oder ist. Wir sind auch aus dem DMO raus, sind wir als TKRZ ja selber auch Nutzer des Rechenzentrums und wir haben entsprechend als TKRZ haben wir die letzten Jahre auch ein großes Backbone aufgebaut. Das habe ich jetzt eben schon mal kurz so ein bisschen skizziert im regionalen Bereich mit den Kollegen von den anderen Stadtwerken hier in der Gegend. Das geht darüber aber auch hinaus. Das heißt, wir haben eigene Anbindungen mit großen Bandbreiten an die großen Standorte in Frankfurt und in Düsseldorf, Hamburg. Also aktuell sind wir da an diesen drei Edge-Standorten aus unserer Sicht raus. Das ist natürlich dann auch eine Möglichkeit für unsere Kunden und auch für uns selber, nicht von dort aus nur Internet-Peerings und Transits einzusammeln, sondern auch, die Rechenzentren, unsere Rechenzentren auch mit den anderen Rechenzentren auf einer horizontalen Ebene zu verbinden. Wenn man sich so ein 300 Megawatt Data Center von Microsoft, was dann ja auch irgendwo auf dem platten Land steht, da im Rhein-Erft-Kreis, da müssen ja auch viele Daten rein und wieder raus. Das heißt, die vertikalen, die horizontalen Bewegungen von Daten zwischen den Datacentern, das wird noch enorm zunehmen. Das hat man heute so in der Form noch gar nicht. Und da haben wir uns als TKRZ, die ganzen Konnektivitätsthemen für das DMO auch mitmachen werden, haben wir uns jetzt die letzten Jahre auch schon intensiv auf das neue Datacenter vorbereitet und haben auch da neue Strukturen entwickelt, die genau das auch ermöglichen sollen.
Okay, und wichtig, kein Entweder-Oder. Viele Unternehmen werden On-Prem haben, dann Hyperscaler nutzen und eben für gewisse Dinge dann DMO einsetzen.
Ja. Das ist genau die Strategie. Es kann ja eine Variante sein, ich nutze OpenAI, um meine Modelle zu trainieren, um meine Daten irgendwie damit zu integrieren. Aber vielleicht meine langfristige Datenpersistierung, meine zentralen ERP-Systeme will ich vielleicht noch irgendwo in einem regionalen Rechenzentrum bei uns haben. Aber genau das ermöglicht das Ganze halt, ne? Wir haben eine sehr, hat Christoph ja gerade dargelegt, sehr, sehr hochverfügbare und sehr breitbandige Anbindung in die entsprechenden Rechenzentren. Ich glaube, wir sind bei unter 2 Millisekunden nach Frankfurt. Das heißt, man merkt gar nicht, ob man jetzt im DMO ist oder in Frankfurt Daten hin und her. Das ist halt die Herausforderung. Und ich glaube, die haben wir gelöst mit dem Thema. Und so kann das Unternehmen, glaube ich, sehr flexibel entscheiden, wo setze ich Hyperscaler ein, wo vielleicht nicht. Und genau da in diesem Mix, und das ist am Ende der Mix, ne? Also ich weiß auch vor 10 Jahren, als der große Cloud-Hype anfing und alle sagten, ja, demnächst gibt's überhaupt keinen On-Premise mehr, alles geht in die Cloud. Die Wahrheit liegt wie immer im Leben in der Mitte. Ich habe Anwendungsfälle, wo ich sage, aus wirtschaftlichen Gründen, aus technischen Gründen, nutze ich folgende Technologie oder ich nutze folgende Technologie oder eine andere Technologie. Und das ist so jetzt. Und ich glaube, diese Hybridwelt, genau dafür haben wir das Ganze gebaut. Weil die Realität ist hybrid, sie ist nicht Cloud-only und sie ist auch nicht On-Premise-only. Die IT-Welt ist hybrid und genau dafür haben wir es gebaut.
Ja, und die heißt ja auch absichtlich Data Center, nicht nur Rechenzentrum. Wenn ich jetzt ein kleineres mittelständisches Unternehmen bin und tatsächlich als ersten Use Case erstmal nur Speicher habe, ich möchte Daten speichern.
Ja.
Ist das auch etwas, wo ich dann auf euch zukommen könnte oder wäre das dann wiederum zu klein gedacht?
Nee, das haben wir durchaus. Also auf der einen Seite ist, das Thema Speicher ist auch traditionell für uns in unserem Geschäft, wie wir das bisher gehabt haben, ist es immer so das Einstiegsprodukt.
Ja, genau.
Ne? Also ganz einfaches Beispiel, es kann vielleicht sogar ein kleiner Handwerksbetrieb sein, irgendwie er möchte seine Backups mal physikalisch an einem anderen Ort haben und stellt sich dann bei uns irgendwo einen Server rein, wo er seine Datensicherung drauf macht. Das ist so der Einstieg, sage ich jetzt mal. Aber das ist natürlich nur der erste Step. Das machen also auch die größeren Unternehmen, der Mittelstand dann auch in der Folge, dass sie dann Teile ihrer Infrastruktur aus ihrem eigenen Unternehmen auslagern einfach um eine physikalische Trennung zu haben, eine räumliche Trennung. Aber manchmal hat es auch Kapazitätsgründe, dass einfach die Kapazitäten im Unternehmen nicht vorhanden sind. So baut sich das dann nacheinander auf. Neben dem ganzen Thema Colocation, was wir jetzt eigentlich bisher ausschließlich besprochen haben, gibt's aber auch bei uns heute schon ein Angebot, dass man bei uns virtuelle Maschinen mieten kann. Das heißt, dass wir uns komplett um die ganze Hardware-Infrastruktur, um Storage und Computing und so weiter kümmern, so dass der Kunde einfach nur ein Windows oder ein Linux oder was auch immer übergeben bekommt und daran seine Anwendung drauf installiert. Und das ist natürlich ja, für viele auch interessant, weil sie eben auch im eigenen Haus die Kapazitäten für diese Standardaufgaben, ein VMware oder Proxmox oder Nutanix oder was auch immer zu administrieren, einfach nicht mehr haben oder nicht mehr haben wollen. Mhm. Sie wollen sich um diese ganzen, ja, Basisthemen nicht kümmern, sondern die wenigen IT-Experten, die sie haben, die sollen sich dann eher um, ja, Prozesse oder IT-Prozesse und Applikationen und Dinge kümmern, die nicht jemand machen kann, so wie wir das sind, wo halt die Basisthemen, ja, die sind ja für alle gleich, branchenübergreifend. Mhm. Okay. Und deswegen können wir da, glaube ich, ganz gutes Angebot machen.
Ja, genau. Also selbst die ganz kleinen Unternehmen.
Genau, da ist, ne, ganz klassisch kann man zusammenfassen, Infrastruktur as a Service Dienstleistung, ne, die ich dann auch bekommen kann. Die werden wir auch sukzessive ausbauen über die nächsten Jahre, dass man auch einfach da vielleicht in der Breite noch Services gewinnt, um gerade auch den Mittelstand und auch den kleineren Mittelstand, ja, da die Eintrittshürden zu senken.
Ja.
Weil wir merken ja vor allem, also ich muss sagen jetzt mal aus der Items-Perspektive, einen Großteil unserer Kunden gewinnen wir gerade durch Personalmangel, weil die einfach die Leute in der IT gar nicht mehr haben.
Ja.
In den letzten Jahren haben wir so viele Anrufe bekommen von Geschäftsführern, die sagten, ja, meine vier ITler, davon sind zwei gerade, haben gekündigt und zwei gehen in 3 Jahren in Rente. Wir brauchen jetzt gar nicht mehr drüber reden, ob wir es machen, sondern wir müssen irgendwie zu anderen Strukturen kommen. Wir müssen Hyperscaler nutzen, wir müssen Dienstleister nutzen, Service Provider. So die Diskussion geht einfach wirklich ganz hart in diese Richtung. Ich sag mal, der Fachkräftemangel in der IT, der immer überall steht, der ist einfach faktisch da. Und da muss ich gucken, wo kann ich mich drauf konzentrieren? Ich will ja eigentlich meine Fachleute, dass sie sich mit Gen AI beschäftigen. Ne? Wo kann ich mein Unternehmen voranbringen? Ne? Also wo kann ich da einen Mehrwert stiften? Und da sollten ja die Kapazitäten auch hingehen, ne? Und sich nicht um Basisinfrastruktur kümmern, weil ich glaube, davon hat jetzt ein Unternehmen für sich und für seine Produkte nicht so viel, sondern ich glaube, wenn er neue Leute einstellt, vielleicht nicht den klassischen Techie-ITler, sondern vielleicht den Gen-AI-Experten, um sein eigenes Business nach vorne zu bringen. Ich glaube, das ist eher der Fokus und auch das, was ich auch viel wahrnehme. Und ich sag mal, genau dafür bieten wir dann halt ein Angebot, zu sagen, hey, du kannst dich auf dein Fachthema konzentrieren.
Ja, da ist die Wertschöpfung bei dir.
Genau,
da ist die Wertschöpfung. Unternehmen und wir übernehmen die Basics.
Genau.
Das ist robust, dem könnt ihr vertrauen, das funktioniert, da sind wir die Profis. Verstanden. Vielleicht zur Auflockerung. Bevor wir hier nochmal weiter besprechen, auch so, what's next, habe ich ein paar kurze Fragen mitgebracht, ja, worauf ihr auch kurz antworten solltet. Nicht unbedingt nur mit Ja, Nein, aber auch nicht mit vielen Sätzen. Kurz antworten. Und das Format heißt eigentlich, du musst dich entscheiden. Heute darf ich euch beide damit fragen. Also ihr müsst euch entscheiden, ja.
Einmal, ach so, eine, ach genau, so. Du ziehst.
Ich dachte, ich sollte den aufsetzen.
Genau. Ganz weit jetzt nicht.
X oder Insta? Ich muss sagen, lange X, aber jetzt die letzten 3 Monate haben mich leider zum Löschen des Kontos bewegt, obwohl ich eine große Sucht hatte. Dann jetzt Insta, ja.
Mhm. Okay.
Machen wir rüber. Stockpicking oder ETFs?
Also eher klassisch Stockpicking.
Ach so, okay, ich dachte, jetzt sagst du ETFs, dann war klassisch. Ja. Okay.
Data Science oder Data Engineering? Ja, beides solche Modebegriffe, sage ich mal. Am Ende des Tages geht es halt darum, Daten zu verstehen. Ach, ja, Data Engineering ist eigentlich die Hauptaufgabe, ne? Erstmal die Daten zu bereinigen, Strukturen zu schaffen. Das ist eigentlich immer der Pain. Ich sag mal, die Algorithmen da drauf zu werfen, das ist tatsächlich der kleinere Part. Mhm. Dann wäre ich eher bei Data Engineering.
Oh, das werden die Data Engineers jetzt gerne hören.
Ich habe auch ein paar bei mir im Team, deswegen.
Ja, und die werden ja nicht immer ins Rampenlicht gebracht. Deswegen, ja, finde ich, das ist schön, dass die mal wirklich nach vorne zu bringen.
Snowflake oder Databricks? Ich weiß nicht. Also das sind beides nicht meine Fokusthemen. Von daher habe ich eigentlich gar nicht wirklich eine Meinung zu, würde ich mal sagen.
Mhm.
Quantencomputing bringt schon Mehrwert oder nur Forschung? Also Stand jetzt würde ich sagen, ist das Ganze noch in einer relativ frühen, oder ich sage mal seit 30 Jahren ist es eigentlich. Kurz vor der Erweckung, ne? So ähnlich, glaube ich, wie der Fusionsreaktor, wo man alle halbe Jahr liest. Jetzt ist er quasi kurz vor Go Live. Ich glaube, ein bisschen dauert es noch bei Quantencomputing. Ist sehr, sehr spannend, aber ich glaube, es gibt noch so ein paar Grundlagenprobleme, die tatsächlich immer noch nicht gelöst sind, abseits des ganzen Hypes. Ich vermute, in unserem beruflichen Werdegang werden wir es noch erleben, aber ich glaube, ein bisschen dauert es noch. Auch wenn vielleicht die Marketing-Bubble da ein bisschen nach oben geht, aber ich glaube, so ein paar Sachen sind da doch noch nicht gelöst. Mhm. So meine Wahrnehmung.
Fahrrad oder Laufen? Also ganz klar Fahrrad.
Okay, das musst du sagen.
Ja, stimmt. Also tagsüber so im normalen, wenn man nicht im Urlaub ist, Fahrrad sonst gern auch laufen. So, das wäre die korrekte Antwort.
Mhm. Aber noch zwei Fragen. Eine bei dir und nochmal eine bei dir gleich.
Ja. Stadt oder Land? Ja, da ich sehr zentral hier in Münster wohne, würde ich jetzt mal Stadt sagen. Aber hin und wieder vermisse ich auch ein bisschen das Land, so ein bisschen die Hügel und so. Aber das kann man dann im Urlaub machen. Von daher wäre ich jetzt Team Stadt. Mhm.
Letzte Frage.
Letzte Frage. Tech oder Sales? Ja, Tech Sales würde ich sagen. Also da bin ich doch mittendrin. Versuche ich zumindest zu sein.
Sehr gut. Okay, besten Dank. Jetzt wollen wir noch mal erfahren Richtung Ausblick. Ihr habt ja schon gesagt, was ihr vorhabt, ne? Aber bestimmt haben wir da nicht alles erwähnt. Was sind die nächsten Milestones? Außer das Ding wird jetzt gebaut natürlich, ne? Und da gibt's eine Timeline dahinter. Wir haben gehört, PV-Anlage wird gebaut. Dann müssen Kunden gewonnen werden, ongeboardet werden, ne? Was sind noch so die nächsten Steps? Was passiert dieses Jahr bei euch?
Also dieses Jahr steht ganz klar im Zeichen des Baus. Mhm. Ich glaube, damit sind wir auch gut beschäftigt und gut ausgelastet. Und wenn wir am Ende des Jahres das Ding da fertig stehen haben und unsere ersten Geräte eingebaut haben und die ersten Kunden begrüßen dürfen, dann machen wir, glaube ich, sehr großen Daumen nach oben. Mhm. Das heißt, für uns die nächsten Steps sind tatsächlich ab 26, kann man sagen. Ne? Zumindest was jetzt die Bautätigkeit betrifft. Ne? Intern machen wir natürlich so Produktentwicklung und Vertrieb sind wir natürlich stark unterwegs. Da sind sicherlich die nächsten Steps, dass wir die ersten Verträge schreiben. Ne? Also so ein Datacenter ist auch so ein Huhn und Ei Produkt oder Huhn und Ei Ding. Natürlich haben wir viele Gespräche, wo wir positives Feedback bekommen, aber die Münsterländer sind ja doch auch sehr konservativ und bodenständig abwartend. Das heißt, ich glaube, viele sagen sich dann am Ende schon, ja, lass sie erstmal bauen, mal gucken, wenn er denn fertig ist, dann gucke ich mal und dann geht's los. Ne? Also das sind, glaube ich, so für uns.
Da mal kurz nachgehakt, so ein Vertrag, der geht ja dann üblicherweise über Jahre. Ne? Du hast ja nicht ein Login sozusagen in ein Datacenter für ein paar Wochen oder Monate. Ne?
Also ja, also ich denke mal, unter 12 Monaten einen Vertrag zu machen, macht gar keinen Sinn in der Regel. Ja. Also es ist weniger, dass wir als Anbieter so mega lange Verträge schließen wollen. Mhm. Uns wäre es eigentlich egal, auch wenn Kunde, also natürlich ist es immer schlecht, einen Kunden zu verlieren, aber für uns wäre es jetzt kostenmäßig egal, wenn jemand nach einem Jahr wieder rausgeht. Mhm. Aber niemand, der mit einem signifikanten IT-Volumen da reingeht, will da ja nach einem Jahr wieder raus.
Ja.
Das heißt, und das kennen wir so auch aus der Historie, Kunden, die da sind einmal, die bleiben in der Regel auch. Ja. Also die Verträge, die wir haben, die laufen alle 5 Jahre, teilweise 10 Jahre.
Ja, quasi unlimitiert.
Ja, ja. Genau.
Mhm. Okay. Was gibt's noch an nächsten Steps? Also das ist so das Wichtigste jetzt. Das muss erstmal fertig werden, dann viele Gespräche führen.
Genau, also den Vertrieb hochziehen, sage ich mal, das ist, ne, wie Christoph schon sagte, Henne-Ei-Problem. Mhm. Vor einem Jahr hätten wir Vertrieb nicht hochziehen brauchen, weil wenn du sagst, ja, wir wollen da was bauen, hier hast du eine PowerPoint-Präsentation und so soll es mal aussehen. Das ist ein physisches Produkt, ne? Das ist jetzt nicht, wo ich vielleicht bei Softwareprodukten kann ich immer so ein bisschen mitspielen, das kennen wir alle, ne? Ich mache mal ein paar Mockups und so und sag dem Kunden, guck mal, ist schon eigentlich alles fertig. Mhm. Musst du jetzt nur noch bestellen. Das kann ich in der Softwarewelt ein bisschen faken, sage ich mal. Das klappt natürlich beim Rechenzentrum nicht. Das ist Physik, das kann ich angucken, das kann ich anfassen. Und deswegen ist das natürlich einer der Hauptpunkte, dass wir jetzt erstmal die Vertriebsmaschinerie zum Laufen bekommen. Auch die Produkte hatten wir auch schon ein paar Themen jetzt im Vorfeld, da nochmal die Produktvielfalt auszuprägen und Co. Und das ist jetzt der Hauptfokus. Ne? Und dann zu gucken, dass wir wirklich den Standort, und das ist so unser Ziel, wirklich zum Rechenzentrumskernstandort fürs Münsterland entwickeln, dass wir wirklich sagen können, okay, Das wird wirklich der Hotspot, wo, sag ich mal, die Region ihre IT lagert oder zumindest auch die Connection in die Cloud hat. Ne? Also das ist, wie wir auch schon sagten, unser Punkt, dass wir sagen können, hey, du kannst eigentlich all deine Bedürfnisse erfüllen. Du kannst die Cloud-Rechenzentren nutzen, du kannst unser Rechenzentrum Hand in Hand und wir wollen der Hotspot sein für genau das Tor zu Cloud. Und ich glaube, da ja, haben wir noch ein bisschen was vor und nächstes Jahr gucken wir mal, ob wir dann schon uns mit der nächsten Baustufe beschäftigen und
ja,
ob es dann vielleicht das reine KI-Rechenzentrum wassergekühlt wird.
Ja,
fände ich irgendwie geil, aber müssen wir auch erstmal die Kunden für haben.
Genau, modularisiert, gut denkbar, hast du ja schon beschrieben. Ne?
Genau, ja, ja,
genau, kann man sich vorstellen. Und wenn wir nochmal die Energiepreise kurz in den Fokus nehmen, ist da, weil ihr habt ja eine Pause, habt ihr ja gesagt, machen müssen, ist das etwas, wo ihr jetzt noch auch kritisch weiter drauf schauen müsst, oder ist das Problem sozusagen erstmal gelöst? Also ist jetzt nicht so.
Also Energiepreise sind immer super kritisch. So über den Daumen ist das 50% des ganzen Umsatzes, ist Energie.
Ja.
Und im Moment hat sich das ein bisschen entspannt. Und wir kriegen natürlich auch weitere Entspannung rein, je mehr EEG wir nehmen und je weniger wir wirklich extern zukaufen müssen. Mhm. Das ist auf jeden Fall immer im Fokus zu setzen. Und das spiegelt sich auch in den Verträgen wieder. Das heißt, es wäre fatal, wenn wir jetzt Verträge auch über Energiepreise schließen mit Kunden, die sich jetzt auf 3 Jahre beziehen, das geht nicht. Ne? Also das ist immer kurzfristiges Geschäft. Das heißt, die Verträge mit den Kunden sind immer die IT-Leistung beziehungsweise die Co-Location-Leistung und Energiedienstleistung sind immer separat zu betrachten. Das ist also zwingend so.
Aber grundsätzlich am Standort Deutschland, das ist jetzt nicht nur unser Problem, sondern generell das IT-Problem, sag ich mal, die Herausforderung für Rechenzentrumsbetreiber. Ich sag mal, die Stromkosten sind ungefähr das Dreifache zu dem in Amerika oder auch in anderen Hotspots, ne? Also wenn man jetzt Richtung Norwegen zum Beispiel schaut, aber natürlich auch Richtung China oder USA, wir sind bei Faktor 3 für den Industriestrompreis oder generell den Strompreis, den ich als Gewerbeindustriekunde beziehe und damit halt auch als Rechenzentrumsbetreiber. Ne? Und das ist einfach ein Wettbewerbsnachteil, den wir in Deutschland, glaube ich, haben, der uns ja auch gerade in der KI, wo ich ja nun mal einfach noch ein Vielfaches an Strom brauche als mit der klassischen IT-Welt, ist das ein Wettbewerbsnachteil, wo jetzt ja hoffentlich die neue Bundesregierung ein Augenmerk drauf legt. Auch wenn ich jetzt, mein anderes Herz ja in der Energiewirtschaft stecke, ist jetzt nicht allein, glaube ich, damit getan, ist zu sagen, ja, wir machen jetzt einen kleinen Industriestrompreisdeckel und werfen mal 2 Cent als Subvention drauf. Das löst ja das Problem nicht. Ne? Wir müssen ja am System arbeiten, das effizienter zu bekommen, weil eine reine Subventionierung von Strompreisen, um uns wettbewerbsfähig zu halten, funktioniert auch nicht. Ne? Das ist so viel. Dafür ist dieser Markt auch zu groß und zu wichtig. Den kann man auch nicht subventionieren komplett. Von daher, das ist schon ein Thema. Ist jetzt für uns als kleineres regionales Rechenzentrum ist vielleicht nicht der ganz große Faktor. Die Strompreise haben sich jetzt wieder so ein bisschen in die Richtung Vorkrise entwickelt, aber sie sind trotzdem einfach zu hoch im internationalen Vergleich. Ne? Das muss man sagen. Und ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft in Summe dran arbeiten. Und da sind natürlich Erneuerbare ein ganz wichtiger Punkt, aber auch die Speicherentwicklung. Wir haben gerade auch Gespräche mit einem Anbieter eines oder Betreiber von Großspeichern, die jetzt gerade auch explodieren im Markt. Also vielleicht der eine oder andere das gar nicht so mitbekommt, aber der Markt für Großspeicher explodiert gerade in Deutschland, was sehr erfreulich ist, weil das löst halt das Problem, was wir gerade ja noch mit der Volatilität der Erneuerbaren haben und zumindest schafft es eine höhere Flexibilitätsoption. Und da hoffe ich mir schon jetzt mal so auf die Perspektive 5 Jahre, dass wir die Strompreise da in den Griff bekommen, weil einfach Erneuerbare an sich in den Herstellkosten sehr günstig sind, aber natürlich die Verfügbarkeit das Problem ist und dass wir mit Speicher gerade diese Lücke hoffentlich gelöst bekommen. Das ist gerade vor allem in den letzten 12, 18 Monaten wirklich explodiert. Ich glaube, bei den großen Übertragungsnetzbetreibern gibt es gerade Anmeldungen von 60, 70 Gigawatt an Speichern, die gebaut werden sollen. Zum Vergleich, das wäre ungefähr, man könnte dann aus solchen Speichern 1 Stunde des Strombedarfs in Deutschland denken. Also das ist schon Wahnsinn, was da gerade entsteht, wie viel Investitionskapital gerade in diesen Markt der Großspeicher geht. Da hoffe ich mir halt viel von, für den Strompreis auch wenn das jetzt, dass wir da wirklich signifikant runterkommen. Und das dann auch wieder die Wettbewerbsfähigkeit von Rechenzentren und natürlich auch von KI stärkt. Ne?
Ja.
wenn alles in den USA gerechnet wird, weil da der Strompreis günstig ist, dann ist das für uns als volkswirtschaftlich natürlich nicht so gut. Ich sag mal, wir wollen ja auch große AI-Firmen mal aus Deutschland sehen. So richtig viele gibt es ja noch nicht.
Das stimmt. Ja, genau. Das wollen wir alle gemeinsam. Ja, genau. Ja, das ist so, absolut. Das hoffen wir. Toi, toi, toi. Wir alle leisten da einen Beitrag. So, ne, das ist, da schreiten wir voran. Da müssen wir gemeinsam Gas geben. Ne, absolut. Vielleicht genau deshalb auch zum Abschluss gerne nochmal eine Herzensangelegenheit teilen. Etwas, was euch noch etwas bedeutet über das Gespräch heute hinaus zum Abschluss, denn das letzte Wort darf ruhig euch gehören. Kann alles sein. Ja, also wirklich nochmal mit den Menschen draußen gerne teilen. Ein letzter Punkt. Vielleicht fangen wir mit dir an, Alex.
Ganz spontan habe ich mir jetzt ehrlicherweise gar keine Gedanken gemacht, aber wichtiger Punkt. Also parallel neben meinem eigentlichen DMO-Job machen wir gerade auch so ein bisschen, habe ich den Hut bei uns für Gen AI und KI auch auf. Mhm. Und da vielleicht einfach so ein was da, zumindest mein Learning gerade ist, beschäftigt euch nicht mit Strategien und komplexen, was könnte und hier einfach ausprobieren, machen, machen, machen. Also wir sind gerade echt sehr pragmatisch dabei, bauen was auf Azure AI auf, machen dies, machen das, machen jenes, sehr viel ausprobieren, die Techies einfach machen lassen. Ja, das vielleicht so mein Learning und weg von, wir brauchen erstmal Guidelines und KI-Strategien. Der Markt ist so schnell in der Entwicklung. Mhm. Also wenn ich die Guideline und Strategie geschrieben habe, kann ich sie schon wieder in den Müll werfen. Ne? Und ja, wenn ich das so, wir hatten auch ganz viele KI-Berater, die bei uns vorstellig wurden, die mir alle irgendwelche komplexen Prozesse verkaufen wollten und so dieses klassische Berater-Ding, ne? Was man von PwC und Co. kennt. Ne? Und ich dachte, boah, Jungs, lass mich in Ruhe. Wir müssen mit Technologie uns beschäftigen und die Techies enablen, dass sie diese Sachen nutzen können. Und dann mal, das wäre so mein Herzensthema. Ne? Weg von PowerPoint, mehr in Machen und ausprobieren. Ich glaube, das ist gerade bei dem Gen-AI-Thema sehr wichtig, weil der Markt ist so unfassbar schnell. Da können wir mit diesen alten Mechanismen, die wir auch als, ich sag mal, gerade das C-Level gelernt hatten, da müssen wir jetzt erstmal Strategie machen und müssen erstmal einen Berater reinholen und dann mal gucken, sodass ja das, was gerade auf der C-Level-Ebene so gelernt ist über die letzten 30 Jahre, das sollte man vielleicht einfach ad acta legen, so mein Learning.
Ja, also ruhig hacken, wie du ja auch mit dem Hackathon.
Ja, genau. Ausprobieren, machen, die Techies machen lassen, enablen. Ja. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
Ja. Und Christoph, hast du auch noch was für uns?
Ja, fast was Ähnliches. Und das ist auch was uns verbindet. Wir sind beides Pragmatiker. Und bei uns in Emstetten gibt es einen Verein, der heißt Emstetten einfach machen, EEM. Und das ist finde ich, ein sehr schönes Motto. Und wir haben aber gleichzeitig, wir als kommunale Unternehmen, so ein bisschen das Problem, dass wir für so ein Motto eigentlich ja irgendwie nicht stehen, einfach machen, sondern wir sind eher so, lass uns erstmal noch eine Studie und erst nochmal einen Berater und erst nochmal dies und jenes. Und ich glaube, dass wir da rauskommen, ist für uns sehr wichtig und da tun wir sehr viel für. Und dass wir das noch verstärken können, das fänd ich sehr gut. Und das ist, glaube ich, ein Motto, was uns auch verbindet. Ja.
Mhm. Emstetten einfach machen.
Mhm. Das ist okay. Ein Verein, ja, genau. Es ist so ein bisschen Wirtschaftsförderung, da sind verschiedene Unternehmer drin, da ist auch die Stadt mit drin. Mhm. Ist ein sehr schönes Format.
Okay, vielleicht können wir das auch verlinken.
Klar.
Okay. Herzlichen Dank für die ganzen Insights, dass man mal so dieses abstrakte mal versteht, ne? So ein Rechenzentrum ist ja total abstrakt und jetzt haben wir mal so, oder wir sind ja so richtig dabei hier in diesem Gespräch, so mitzuerleben, wie das entsteht, so zu hören, okay, seit wann läuft das, was passiert gerade, wohin geht das, das ist wirklich interessant, dass ihr da diese Insights so offen mit uns teilen konntet. Besten Dank.
Ja, sehr gern. Danke auch
für die Einladung. Danke, Bernhard, danke für die Einladung und dann viel Erfolg in ein paar Wochen, wir freuen uns schon
auf die Data-Anlag.
Genau, da sind wir auch als Aussteller dabei und ich glaube, das wird schon ein geiles Teil für Münster und für die Region, was ihr da auf die Beine stellt. Und ja, freuen wir uns drauf.
Danke, ich freue mich auch drauf. Bevor ich euch verabschiede, noch eine Kleinigkeit zu übergeben. Falls ihr mal euren Pulli wechseln wollt gegen etwas anderes, haben wir was für euch.
Ah, okay.
Einmal für dich. Oh. Ihr könnt es auch im Zweifel weiter verschenken.
Dankeschön.
Sehr cool.
Ihr habt ja auch ein Gastgeschenk mitgebracht. Und ja. Zum Tauschen Pulli von uns, ja?
Sehr schön. Sehr cool, danke.
Dankeschön.
Ja, gerne. So, jetzt auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
Tschüss, ciao.